Und im Verlaufe des Trainings, also wenn wir eine Übung nehmen, wie jetzt den Rückruf oder ähnliches, gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, die das große Ganze nachhaltig und gut machen. Und meine Motivation liegt darin, die Leute fit zu kriegen, diese Kleinigkeiten zu entdecken auf dem Weg und die auch für sich und ihren Hund und den ganzen Verlauf zu nutzen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute sprechen wir über kleine Veränderungen im Zusammenleben mit unseren Hunden, die mitunter große Wirkung für das Hundetraining haben können. Dafür eingeladen habe ich mir Katinka Stinch-Kombi. Hallo Katinka, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo liebe Jona.
Und schön, dass wir die Technik hinbekommen haben, weil heute wir lassen ein bisschen die Kamera mitlaufen, dass wir für Social Media ein paar Ausschnitte eventuell aus dem Podcast posten könnten.
Wir gehen mit der Zeit sozusagen.
Genau. Ja, du hast das Thema vorgeschlagen. Deswegen würde ich gern erstmal von dir wissen, wie kommst du auf das Thema und was erwartet uns heute in dieser Folge? Also will ich ehrlich wissen, weil ich weiß auch noch nicht so genau, was uns so erwartet. Hab noch nicht so eine ganz konkrete Idee, was du heute alles so erzählst, aus welchen Bereichen vom Hundetraining.
So konkret ist das Thema gar nicht. Und das ist das Spannende und das ist tatsächlich das, was mich interessiert. Ich habe in meinen 15 Jahren Hundetraining immer sehr häufig darüber nachgedacht, wie kann ich am meisten HundehalterInnen unterstützen in dem Prozess der Veränderung und dann auch im Training. Und bin darüber gestolpert, immer wieder, dass es zwei Dinge sind. Es sind einmal die Veränderungen, die wir ja schon oft angesprochen haben, in Beziehungsstrukturen. Und es ist das Training, was dann zusätzlich obendrauf kommt. Man kann aber auch diese beiden Bereiche eben nicht trennen. Man muss immer wieder schauen, inwieweit bewegt sich das Mensch-Hund-Team und wo kann ich immer wieder kleine Stellschrauben nutzen, die A, der Hundehalter, die Hundehalterin gut bearbeiten können, was fällt ihnen leicht. Also da mache ich mir dann immer ein ganz gutes Bild, was sind die Talente der Besitzer, Besitzerinnen, was machen die gerne, wo liegen ihre Fähigkeiten, um die mit ins Boot zu holen, sozusagen die Fähigkeiten zusätzlich zum Training. Und im Verlaufe des Trainings, also wenn wir eine Übung nehmen, wie jetzt den Rückruf oder ähnliches, gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, die das große Ganze nachhaltig und gut machen. Und meine Motivation liegt darin, die Leute fit zu kriegen, diese Kleinigkeiten zu entdecken auf dem Weg und die auch für sich und ihren Hund und den ganzen Verlauf zu nutzen. Und eine Lust und eine Freude daran haben, sich mit kleinen Dingen zu befassen. Das ist eigentlich der Ansatz und das ist das, wie es angefangen hat. Im Verlauf habe ich gemerkt, dass diese kleinen Dinge sehr, sehr viel Wirkung am Ende des ganzen Trainings haben. Das heißt, haben die Menschen dann ein Bewusstsein für, was können kleine Dinge ermöglichen? Und sie haben ein Bewusstsein dafür bekommen und auch manchmal sagen wir sogar peripheres Sehen. Das heißt, sie bemerken Kleinigkeiten, die sie früher nicht bemerkt haben, weil ihr Bewusstsein dafür geschärft ist. Haben sie Freude daran, Kleinigkeiten zu entdecken, die mit ins Boot zu nehmen, die umzusetzen, die anzupassen. Und das ist wie so eine Spielerei, durch den Tag mit dem Hund zu gehen und etwas zu entdecken und das auch zu nutzen und nicht einfach nur hinzunehmen oder zu akzeptieren oder drüber zu lächeln, sondern es wirklich zu benutzen.
Hast du da ein Beispiel für die HörerInnen? Also entweder etwas bei deinen Hunden, was du im Alltag so an Kleinigkeiten beobachtest, was einen Unterschied macht, dass du es beobachtest, oder auch irgendwie bei deinen KundInnen, wo du eine Geschichte hast, wo du sagst, ah, da hat es zu einer Veränderung geführt, dass diese eine Sache gesehen wurde oder anders gehandhabt wurde in dieser Kleinigkeit.
Ja, also es ist nicht die Kleinigkeit, die man sucht, sondern es sind die vielen Kleinigkeiten. Und wenn man sich auf den Weg macht, Kleinigkeiten zu finden und sie einem immer leichter auffallen, dann kommt man gar nicht mehr drum rum, sie zu bemerken. Und das geht schon dabei los, eine Beobachtungsaufgabe anzunehmen. Nehmen wir das Beispiel, ich komme nach Hause und meine Hunde waren alleine zu Hause oder mit den Kindern oder wie auch immer. Und ich mache die Tür auf und da merke ich sofort, wer hier wen anstichelt, zum Beispiel an mir hochspringen zu wollen. Oder welcher Hund ist damit beschäftigt, mich zu begrüßen und welcher Hund ist damit beschäftigt, den anderen währenddessen zum Spiel aufzufordern, den meine Person gar nicht so interessiert, sondern der eher ein Interesse zum Beispiel daran hat, den Ersthund zu piesacken oder in ein Spiel zu verleiten. Das heißt, diese Situation wird genutzt, um in Spielverhalten zum Beispiel zu kommen. Und ich empfinde es natürlich erstmal in meiner interpretierenden Art. Ich komme nach Hause, oh, beide Hunde freuen sich und sind aufgeregt und schlawenzeln um mich rum. Nehme ich das aber so ein bisschen auseinander, merke ich, dass nur ein Hund Interesse daran hat, mit mir in Kontakt zu gehen und der andere Hund hat Interesse, mit dem anderen Hund in Kontakt zu gehen. Und es geht gar nicht so um mich, sondern nur die Situation und die Aufgeregtheit wird genutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Der eine im Kontakt mit Menschen und der andere im Kontakt Hund-Hund. Und dann geht's ja im nächsten Schritt erstmal darum, was kann ich damit anfangen mit so einer Beobachtung? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, das ist ganz viel da im interpretierenden Bereich und da würde ich gerne nochmal später drauf eingehen, weil dann fallen wir ja sehr häufig in interpretierendes Verhalten und erklären die Hunde, warum sie wie was tun und da sich zu bremsen und zu sagen, nee, was genau kriege ich hier mit und was könnte das für einen Sinn haben? Und was würde zum Beispiel im nächsten Schritt passieren, wenn ich das nächste Mal nach Hause komme und den Hund, der in die Hund-Hund-Spielaktion gehen möchte, begrüße, obwohl der eigentlich eine ganz andere Idee hat, nämlich mit dem anderen Hund in Kontakt zu gehen und nicht mit mir. Das heißt, ich würde eine Kleinigkeit verändern und schon würde das ganze System anders drauf antworten. Und das sind Spielereien. Und mit diesen Spielereien kann ich A, entweder sagen, ich mache das, um mehr mitzubekommen in meinem Alltag mit Hund. Oder ich kann hingehen und sagen, ich möchte meine Hunde besser kennenlernen, weil ich neue Informationen dafür bekomme, also neue Informationen über meine Hunde. Und das andere ist, ich könnte es theoretisch nutzen, um etwas zu verändern, sprich in ein häusliches Programm zu gehen oder ähnliches. Das heißt, nur durch eine kleine Situation habe ich verschiedene Möglichkeiten, sie zu nutzen. Und erst einmal das zu realisieren und wahrzunehmen, ist für mich der Ansatzpunkt, der im Verlaufe von Training und Verhaltensveränderung sehr viel Wirkung haben kann, aber nicht muss.
Wo ist der Unterschied zwischen das Beobachten, was du jetzt beschrieben hast, und zwischen sich komplett die ganze Zeit um den Hund drehen? Also, weil was ja nicht unser Ziel ist, ist, dass KundInnen bei jeder Situation die ganze Zeit über den Hund nachdenken. Wie hat er das jetzt gemeint? Wie ist das jetzt? Und die ganze Zeit nach dem Hund gucken, noch mehr andauernd in eine Dauerkommunikation treten und den Hund damit ein Stück weit überhöhen oder ihm die ganze Zeit zeigen, du bist so wichtig, ich komme nach Hause, ich bin nur mit dir beschäftigt. Dann mache ich was zu essen, ich bin nur mit dir beschäftigt. Und dann abends auf der Couch bin ich nur mit dir beschäftigt. Wie kann das aussehen, dass es ja so eine gesunde Beobachtungsform?
Ja, ich spreche gerne von wertfreiem Beobachten. Das heißt für mich, dass ich, wenn ich diesen Begriff verwende, natürlich auch erst einmal erkläre, was das für mich heißt. Wertfrei heißt für mich interpretationsfrei. Und auch das muss heutzutage erklärt werden, was heißt, ich interpretiere etwas. Und das ist ein riesengroßes Thema. Das heißt, wir Menschen, wenn ich jemanden im Erstgespräch habe, auch im Verlauf des Trainings, ist es ganz, ganz häufig so, dass die Menschen das Verhalten ihrer Hunde erklären. Der macht das, weil. Und weil er das und das schon mal erlebt hat. Oder weil er jetzt gerne spielen möchte. Oder weil er jetzt Hunger hat. Oder weil er jetzt raus will. Das heißt, ich habe immer ein, der macht das, weil, Und da versuche ich schon, die Aufmerksamkeit hinzubekommen, rauszukommen aus der Interpretation. Das ist der erste Punkt. Und das wertfreie Beobachten erkläre ich tatsächlich damit, dass sie nicht natürlich ihrem Hund durch den Alltag hinterherlaufen, um zu gucken, was der macht. Ähnlich wie bei Welpen auch, ne? Der Welpe zieht ein und die Menschen rennen permanent hinterher, um zu gucken, pinkelt er jetzt dahin, knabbert er da ein Kabel an oder frisst er irgendwas. Sondern sich erstmal darin zu üben, mitzubekommen, was neben einem her passiert, ohne dass ich einen direkten Blick hinschicken muss. Und das ist wirklich anstrengend für die Leute. Das ist wirklich schwierig und deswegen gebe ich auch gar nicht viel Hausaufgaben damit, sondern einfach nur eine Beobachtungsaufgabe zu sagen, wandert mal durch euren Tag und versucht mal, eure Hunde zu beobachten, ohne hinzugucken. Und das fällt denen total schwer. Und etwas mitzubekommen zum Beispiel. Oder wir haben ja auch heutzutage das Phänomen, dass die Hunde permanent gefilmt werden und Fotos gemacht werden. Das heißt, ich habe immer den Fokus auf dem Hund. Und der Fokus soll nicht auf dem Hund liegen. Gedanklich nicht unbedingt, genauso wie mit den Augen visuell und körpersprachlich. Das heißt, das würde ja das Verhalten auch wieder sehr verändern, wenn ich da sehr direkt hingucke. Das kennen wir alle, was Blicke ausmachen können. Man kann das auch außerhalb der Mensch-Hund-Situation trainieren. Das heißt, wenn man Kinder hat oder andere Mitbewohner, ich stehe in der Küche und koche irgendwas oder schnibbel irgendwas und versuche nur mit dem Hören oder mit dem peripheren Sehen, das heißt, was so in meinem Augenwinkel stattfindet, drumherum, mal zu bemerken. Das heißt, über Geräusche bekomme ich mit, dass mein Sohn in seinem Zimmer Fußball spielt, obwohl er das eigentlich nicht soll. Oder ich bekomme mit, dass, keine Ahnung, meine Tochter mit bestimmten Stiften auf ein Papier malt, weil ich das Geräusch kenne. Und nur über das Geräusch habe ich schon die Information, was dort zum Beispiel passiert. Das heißt, auf der einen Seite kann ich über das Hören jede Menge rausfiltern, ohne gucken zu müssen. Und auf der anderen Seite kann ich alles, was in meinem Umfeld passiert, auch anfangen zu bemerken. Das heißt, ich decke den Tisch und schaue aber trotzdem oder bekomme mit, was die Hunde nebendran im Körbchen machen. Schlafen die, gucken die mich an, beobachten die mich? Und das erstmal hinzubekommen, ist gar nicht so leicht.
Ja, ich habe das Thema häufig, wenn es um die Orientierung geht, also die Orientierung am Menschen, dass es da ja auch, wenn man die Leinenführigkeit à la Canis macht, darum geht, den eigenen Weg zu gehen und den Hund mitzunehmen. Das heißt, die Verantwortung wird dem Hund übergeben. Er soll sich am Menschen orientieren. Und natürlich ist es aber wichtig zu überprüfen, ist der Hund orientiert? Ja. Und ich glaube, je länger man das geübt hat, desto mehr hat man das auch im Gefühl. Also so, da muss man gar nicht mehr groß dahin gucken, sondern man hat einfach ein Gefühl, ist der Hund grundorientiert oder ist das nicht? Aber gerade wenn Menschen das neu lernen, gucken sie oft so runter und drehen dann ihren Körper zum Hund. Gerade wenn da irgendwie dann noch so große Menschen sind oder so und Hunde, die körpersprachlich sehr viel mitbekommen, dann gibt es da Hunde, die das eher so ein bisschen wegdrängt oder die so ein bisschen nicht so genau wissen, warum ist jetzt der Körper da so zu mir hingerichtet.
Ja, viele also das nutzen es auch als Vorwarnung schon, ne? Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch anfängt zu gucken und wenn es dann nur so, man gibt sich Mühe, nicht direkt hinzugucken, guckt aber doch und dann verstellt man seinen Körper komisch und die Körpersprache wird komisch und der Hund ist der Erste, der es mitbekommt.
Ja, voll. Und dann werden die so steif oder so, ne? Also das nimmt
auf. Und dann laufen die auf einmal auch anders, weil sie wollen ja nicht gucken, müssen aber doch gucken, weil das Gefühl nicht besteht, und das ist auch erstmal überhaupt nicht schlimm, etwas mitzukriegen, ohne dass ich direkt hingucke. Sondern ich könnte ja auch sagen, ich setze meinen Blick absichtlich neben den Hund, vorne auf den Weg, auf den Fußboden, wo der Stein liegt oder ähnliches, um dann zu sagen, hier ist mein Blickfeld so weit geöffnet, dass ich mitkriege, was der Hund macht. Und das ist in vielen Situationen haben Leute das noch gar nicht bewusst genutzt, diese Fähigkeit. Ja, das heißt, dafür erstmal eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sowas überhaupt möglich ist. Das finde ich immer so interessant, weil man nutzt sowas immer weniger sowieso, so seitdem wir medial so viel kommunizieren und nicht mehr so viel direkt kommunizieren, habe ich manchmal so das Gefühl, das geht ein Stück weit verloren, diese Fähigkeiten. Etwas mitzubekommen ist vielleicht der richtige Begriff da oder der richtigere Begriff. Und da gibt's dann auch schon schöne Übungen, die man machen kann, dass man sagen kann, geht doch an langer Leine ohne irgendeinen Auftrag mit euren Hunden spazieren und ihr guckt nach vorne, ihr lauft nach vorne, ihr habt eure eigene Spur und ihr beschreibt trotzdem, was die Hunde nebendran machen. Schnuppert der, pinkelt der, scharrt der, fixiert er in irgendeine Richtung, weil er sagt, da kommt der nächste Hund, da kommt der nächste Mensch, wedelt da mit dem Schwanz, läuft da völlig entspannt und gelangweilt, fällt da zurück. Das heißt, da habe ich schon ganz viele Möglichkeiten, das auszuprobieren, einfach nur mal diese Beobachtungsgabe zu trainieren, weil das ist der allererste Schritt, beobachten zu können, ohne direkt hinzuschauen. Und das klingt total banal. Und ich manchmal, wenn ich das erkläre, denke ich, oh Gott, die Leute haben das Gefühl, ich halte sie für bescheuert. Das ist überhaupt nicht so, sondern es macht super viel Sinn. Und ich habe im Laufe der Jahre einfach gemerkt, wie viel das ausmacht, wenn sie in der Lage sind, eben beobachten zu können, ohne direkt hinzugucken und das dann auch noch wertfrei, ohne Interpretation. Das ist eine super tolle Gabe.
Oder im Stand, sich neben den Hund zu stellen und dann gebe ich ganz häufig die Aufgabe, stell dich neben deinen Hund, guck ihn nicht an und sag mir, wo sind die Ohren von deinem Hund?
Ja.
Da im Winter vielleicht dann auch das Puffer-Jacket ausziehen dafür, weil das blockiert häufig den Blick auf den Hund.
Ja, ja. Ja, und wenn es Winter ist und draußen ist und es regnet und es ist einfach batzig und eklig, mache ich es halt im Haus. Das heißt, ich gehe vom Flur ins Wohnzimmer und versuche, meinen Hund nicht direkt anzugucken oder ins Körbchen zu gucken, liegt er im Körbchen oder wo ist er? Das sind automatisierte Abläufe, die wir einfach so drin haben, sondern sich vorzunehmen, zu sagen, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer laufe, gucke ich ganz normal auf den Esstisch und gucke, weiß ich nicht, ob frische Kerzen im Kerzenhalter sind und kriege aber trotzdem mit, liegt der Hund im Körbchen, liegt er unterm Tisch oder was macht er denn gerade? Ist er überhaupt aktiv oder schläft er? Das sind erstmal so grundlegende Informationen, die völlig ausreichen. Und in dem Moment, wo man drüber spricht und in dem Moment, wo man es ein paar Mal nur angewendet hat, ist das schon richtig im System angeschaltet. Und das finde ich so schön, dass man da eine Sensibilität, wie wir in anderen Bereichen bei den Hunden auch haben wollen, eine Sensibilität bei den Menschen schafft, da etwas mitzubekommen, was uns sehr, sehr viel Gutes tun kann für die Arbeit, wenn wir das uns noch weiter zunutze machen. Und dadurch
ist wie so ein Muskel, den man trainiert.
Ja, genau. Und es macht irgendwann tatsächlich echt Spaß. Also gerade, wenn man dann später auch im Training ist, so wie du sagtest, die Hunde gehen in eine Orientierung an der Leine. Und wenn die schon ein bisschen fortgeschritten sind, das heißt, die Hunde sind gut orientiert, das klappt schon alles mit Ablenkung. Und dann kommen dir Leute entgegen und dann gebe ich den Hundebesitzern die Aufgabe zu sagen, sprich mal dein Gegenüber an und wünsch denen einen schönen Tag. Das fällt denen so sau schwer, weil sie ganz, ich muss doch gucken, was der Hund macht. Nee, musst du nicht. Mhm. Die Orientierung läuft ja schon gut. Du hast so gut eine Orientierung hergestellt und ihr seid so gut im Training, dass du gar nicht gucken musst. Nimm dich jetzt da raus und guck nach vorne und hab jetzt den Luxus, weil es am Hund gut funktioniert, hinzugehen und zu sagen, ich kann meinem Gegenüber einen schönen Tag wünschen. Und dabei nicht direkt zum Hund zu gucken. Und es gibt ja, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich, dass man sagt vielleicht noch guten Tag oder ich wünsche dir einen schönen Tag oder hallo und guckt dabei währenddessen auf den Hund und guckt nicht das Gegenüber an. Und das sind für mich Kleinigkeiten, die den Menschen gar nicht bewusst sind. Oder auch wenn sie mit mir reden im Training oder ich rede mit ihnen vielmehr, dann gucken sie währenddessen den Hund an und nicht mich. Das fällt denen gar nicht auf. Und der Blick ist dann ganz oft am Hund, weil sie müssen ja gucken, was der Hund jetzt macht. Und das finde ich total spannend, weil es nicht bewusst stattfindet. Es ist eine unbewusste Handlung, die sich so eingespielt hat. Und die Hunde kriegen darüber natürlich die Information, liegt der Fokus direkt auf mir, habe ich weniger Möglichkeiten, vielleicht auch in unerwünschtes Verhalten zu fallen. Das heißt aber in der Folge kann der Hund in dem Moment, wo der Blick weg ist, wieder in die alten Themen reinfallen, weil er sagt, mein Mensch ist nicht an mir dran, der sagt jemandem guten Tag, jetzt habe ich die Gelegenheit, etwas zu tun. Also zu pöbeln oder nach vorne zu springen oder so, weil nur wenn mein Mensch aufmerksam guckt oder an mir dran ist oder vielleicht noch andere vorwarnende Dinge mitgibt, nur dann ist er auch in der Lage, mich davon abzuhalten sozusagen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unabhängig von dieser Geschichte spazieren gehen können. Wir wollen uns mit Freunden unterhalten. Wir wollen uns mit Familie unterhalten. Wir wollen mit mehreren Leuten spazieren gehen, ohne dauernd unseren Hund im Blick haben zu müssen, damit bloß nichts schiefläuft.
Weißt du, was richtig das spannende Experiment eigentlich wäre? Wäre mal, Menschen im Erstgespräch mitzufilmen und in der letzten Stunde.
Stimmt.
Weil ohne, dass man es vielleicht unbedingt immer so direkt kommuniziert, manchmal kommuniziere ich es auch direkt, ist das Bild im Erstgespräch, nicht bei allen, aber bei vielen häufig so, die Menschen laufen, der Hund schnuppert, die Menschen bleiben stehen. Der Hund zieht auf die eine Seite, die Menschen laufen vor meine Füße, während ich mit denen im Gespräch bin,
der
vor mir lang auf die andere Seite mit dem Hund. Und dann nach so ein paar Stunden, also das entwickelt sich meistens relativ schnell, wenn man jetzt eine Kamera draufhalten würde, dann läuft eine Person mit ihrem Hund neben mir und ist im Gespräch mit mir und der Hund ist einfach dabei.
Ja.
Und das entsteht nicht mal unbedingt dadurch, dass man sagt, hör mal auf, die ganze Zeit auf den Hund zu gucken oder lauf einfach mit. Oder so. Es gibt auch Menschen, wo man es bewusst anspringt, aber das kommt aus einer innerlichen Haltung dem Hund gegenüber, die sich entwickelt über die Zeit.
Und dann ist man ja schon wieder im nächsten Schritt zu sagen, was für eine Sorge umtreibt dich oder was für Befürchtungen hast du als Mensch, dass du das Gefühl hast, dauernd gucken zu müssen? Und das ist tatsächlich auch häufig ein Schlüssel für eine weitere Beratung. Also das wirklich ernst zu nehmen, warum sie gucken und warum sie hinterhergehen. Es ist ganz häufig mit einer Sorge belegt, dass der Hund ja jetzt auf dem Spaziergang seine Zeit hat. Und deswegen lässt man ihm all das, was er möchte. Er möchte schnuppern, er möchte pinkeln, er möchte darüber. Er möchte nicht orientiert sein müssen, er möchte Zeitung lesen.
Bedürfnisse befriedigen.
Genau. Und denn das schlechte Gewissen kommt hoch, wenn ich die Bedürfnisse nicht befriedige. Und das ist ganz, ganz häufig unbewusst bei den Menschen, die mit ihren Hunden spazieren gehen. Und dadurch entsteht das, dass sie auf einmal eher, wie man so schön sagt, der Hund mit dem Mensch spazieren geht, weil sie eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist ein ganz, ganz häufiger Beratungspunkt. Es ist schon keine Kleinigkeit mehr, also weil wir ja heute über kleine Dinge große Wirkung sprechen, aber das ist schon keine Kleinigkeit mehr, das macht eine wahnsinnige Veränderung.
Naja, einfach mal zu laufen zum Beispiel macht eine wahnsinnige Veränderung.
Ja.
Einfach zu sagen, mir ist klar, ich möchte den Hund auf der linken Seite von mir haben, weil rechts läuft eine andere Person.
Ja.
Das macht so einen Unterschied teilweise aus.
Total. Ja. Ich hatte neulich ein Pärchen, die sind auch von weiter her gekommen und es war total spannend. Die waren schon, das war zweite, dritte Stunde oder so, wir hatten schon Orientierung an der Leine und dann ging es jetzt in Orientierung ohne Leine und hatten Beziehungsstrukturen, stellvertretende Konflikte, hatten wir schon ganz viele Sachen und die waren eigentlich mit allem schon so weit durch. Und die eine Besitzerin wollte mir unbedingt nochmal die Orientierung an der Leine zeigen. Und wir sind die ganze Zeit, während wir besprochen haben, was so die letzten Wochen gewesen ist und so, sind wir zu dritt nebeneinander gelaufen und der Hund war im Freilauf mit meinen Hunden, hat alles taco geklappt. Und dann hat sie ihren Hund rangerufen, hat den ins Anfangsritual geschickt für die Orientierung. Das hat alles super geklappt und ab dem Moment, wo sie in das Anfangsritual gestartet ist, hat sie eine komplett andere Körperhaltung eingenommen. Sie war im Übungsmodus und ich hatte ihr überhaupt keine zusätzliche Aufgabe gegeben. Es war nur, zeig mir mal die Orientierung, wie es so im Moment läuft. Sie ist ganz steif, groß gewesen, hat einen starren Blick nach vorne gehabt und vor allen Dingen, das fand ich das Prägnanteste an der Geschichte, sie ist uns davongelaufen. Also wir waren dann zu zweit auf einer Höhe
so, tack, tack,
und sie
so schnell.
Zack, lief da vorne alleine rum und ich habe gedacht, ey, wo rennt sie denn hin und was ist überhaupt los? Es gab keine Ablenkung, es gab nichts. Und diese Dinge in der Kombination, was vermitteln die dem Hund? Und die Orientierung war super. Es war überhaupt nicht das Ding, dass da etwas dran zu mäkeln gewesen wäre. Und aber ihr war es nicht bewusst, dass sie in einen Übungslaufen läuft. Ihr war nicht bewusst, dass sie mega fokussiert ist, so nach dem Motto, jetzt darf mich aber auch keiner ansprechen, weil ich bin konzentriert, ich muss nach vorne gucken, ich muss gerade gehen. Die hatte so viele Dinge in ihrem Kopf. Und das war mega spannend, als ich ihr gesagt habe, so, hör mal kurz auf, wir machen das nochmal und dann fängst du an zu atmen, dann fängst du an, dich mit uns zu unterhalten, dann fängst du an zu schlendern. Und die hat sich kaputt gelacht und er hat gesagt, krass, seit 4 Wochen übe ich das so und mir ist es nicht einmal aufgefallen. Und auch dem Partner ist es nicht aufgefallen.
Ja, ich kenne das auch, dass ich immer sehr schnell laufe, aber ich laufe immer schnell.
Ich auch. Ich laufe auch gerne schnell, aber mittlerweile ist es mir bewusst, wann ich schnell laufe und mir ist es bewusst, wann ich langsam laufe. Und sagen wir mal so, ich kann das an- und ausschalten, dass ich mitkriege, in was für einem Tempo ich laufe. Und weil in meinem Job brauche ich das auch, weil ich es oft eben dann gucken muss, für den Hund muss ich ein bisschen zügiger laufen und für den nächsten Hund muss ich langsamer laufen. Und das macht schon echt was aus, da zumindest ein Bewusstsein für zu haben. Und das müssen ja BesitzerInnen noch nicht mal so krass haben wie wir. Aber ich glaube, wir müssen schon sehr genau darauf achten, ja, was für eine Wirkung haben wir mit schnellem Gehen, Entschlossenheit und diesen ganzen Dingen, weil die sich halt alle körpersprachlich widerspiegeln und das letztendlich eine Wirkung auf den Hund hat.
Ja, und nicht nur auf die Hunde, sondern auch auf die Beratung.
Ja, das
also
auch.
Ich glaube, man wird durch die Beratungsgespräche kriegt man so feine Sensoren dafür, wann man schnell läuft, wann man stehen bleibt, wie man offen zu den Kunden hinsteht oder allein, dass man mitdenkt. Wir haben ja auch immer mal wieder Hunde im Training, die Aggressionsverhalten gegen Menschen zeigen, dass man mitdenkt, man läuft nicht auf der Seite vom Hund, damit man vielleicht nicht attackiert wird oder all solche Sachen. Das ist ja in so einem Unterbewusstsein irgendwann drin, weil man kann nicht kommunizieren. Ich glaube, das ist so ganz wichtig für diese Folge irgendwie, dieser Satz.
Ja. Und das ist eine Überschrift, die vielen nicht so bewusst ist. Also es gibt ganz viele Menschen, die diesen Satz gut kennen. Sich aber mal wirklich Gedanken zu machen, was bedeutet das letztendlich? Auch die Geschichte, was kriegt der Hund denn den ganzen Tag mit, wenn er latent im Körbchen liegt? Auch da, der schläft ja. Nee, der kriegt sehr, sehr viel mit, wie wir miteinander umgehen und was so das Familiengeschehen ist oder wie meine Stimmung ist. Ich finde, das ist ja auch noch mal mitzubekommen, unabhängig von den Dingen, die sie geruchlich noch alle so mitkriegen, die, wo wir völlig verkümmert sind. Aber gerade in unseren ritualisierten Abläufen sind wir doch immer sehr gefangen. Und damit meine ich noch nicht mal Rituale zwischen Mensch und Hund, sondern Rituale, die für uns wichtig sind und in die wir fallen. Und mir geht es nicht darum, das alles aufzudröseln, sondern mir geht es letztendlich nur darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und es gibt Hunde, für die ist es tatsächlich auch nicht so wichtig. Es gibt Hunde, die machen da keinen großen Unterschied. Aber, und das ist das, wo ich eigentlich drauf hinaus will, es gibt eben auch Hunde, wo es sehr, sehr viel ausmacht, dass Hunde sehr, also gerade diese scheinorientierten Hunde, von denen wir ja auch in vielen Folgen schon mal gesprochen haben, ne, Hütehunde und ähnliche oder auch jagdlich motivierte Hunde, die sind so fein damit, so viel mitzubekommen, ist mein Mensch jetzt in der Übung gefangen Und sind wir, dadurch kommt ja auch der Hundeschuleneffekt, sind wir jetzt auf dem Übungsplatz und draußen klappt's nicht. Das ist ja genau das, was da letztendlich auch mit reinspielt. Zu sagen, ich verhalte mich anders in der Übung, in der Hundestunde, auf dem Hundeplatz als Mensch. Dort werde ich gecoacht, dort habe ich eine Sicherheit. Mir wird gesagt, wenn ich irgendwas verbessern soll. Das heißt, ich habe auch ein anderes Sicherheitsgefühl, als wenn ich die Übung mitnehme und die Übung draußen nochmal wiederhole und vielleicht zweifle, ich vielleicht selber abgelenkt werde oder geschweige denn sie dann in den Alltag übertragen muss. Das heißt, das ist ja dann wirklich ein Prozess und da sich bewusst zu werden, welche Verhaltensweisen von meiner Seite sind sehr ritualisiert und welche Veränderungen könnte ich dort machen, die eine Wirkung auf den Hund haben können.
Wie sehr steckt das Thema Stellvertreterkonflikt in unserem Thema heute?
Das entscheidet das Ziel letztendlich. Ich kann ja diese Möglichkeit der Beobachtung in verschiedene Ziele differenzieren. Das heißt, ich kann es dafür nutzen, mich in meiner Art und Weise zu sensitivieren. Ich kann es dafür nutzen, dass ich meinen Hund besser kennenlerne. Das finde ich ist ein ganz, ganz häufiger und erheblicher Punkt. Es hat noch lange nichts mit Hundeerziehung zu tun oder Ähnlichem. Aber wenn wir überlegen, wir leben so zwischen 8 und 15 Jahren mit unseren Hunden zusammen im Durchschnitt. Und auch Hunde verändern sich aufgrund von Hormonen, Alter, Lebensumstände und Ähnliches. Und dadurch, dass ich immer im selben Trott bin, kriege ich teilweise Dinge gar nicht mit. Und wenn ich anfange, wertfrei zu beobachten, ohne zu interpretieren, Ausrufezeichen, dann entdecke ich ganz häufig neue Seiten an meinem Hund oder neue Interessen. Auch bei Hunden verändern sich im Laufe des Lebens Interessen. Der eine wird kuscheliger, der andere braucht vielleicht mehr Abstand. Also häufig ist es zum Beispiel auch nach der Pubertät, dass die Hunde gar nicht mehr so gerne im Nahbereich liegen, sondern dann auf einmal lieber im Hausflur schlafen. Und es wäre erstmal eine Feststellung zu sagen, oh, hier wird jemand erwachsen, der schläft nicht mehr die ganze Zeit in unserer Nähe, sondern der fängt an, sich zu separieren und irgendwo anders zu schlafen. Und dann, Punkt, wäre es erstmal eine Feststellung und nicht, ach, er ist schon so erwachsen, er möchte nicht mehr bei uns sein, er zieht aus, er mag mich nicht mehr. Das heißt, das fällt alles weg, sondern es ist nur eine Feststellung. Und ich lerne dadurch meinen Hund besser kennen. Das wäre das andere Ziel. Das nächste Ziel ist tatsächlich stellvertretende Konflikte. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über das wertfreie Beobachten und das Kennenlernen festzustellen, was meinem Hund wirklich wichtig ist und wo sind Kleinigkeiten in unserem Alltag versteckt, die nerven, also die mich auch latent nerven als Hundebesitzerin, die es aber nicht notwendig machen, in die Hundeschule zu gehen. Trotzdem gibt es überall, finde ich, in jedem Mensch-Hund-System Dinge, die nerven. Und man stellt sie nicht ab, weil man sagt, ach, das ist wieder so ein großer Aufwand und da muss ich mir eine Übung raussuchen und da muss ich einen Hundetrainer buchen. Nee, muss man nicht, sondern man würde feststellen, da gibt es eine Situation, die mich nervt. Und dann mit dieser Feststellung mache ich mir einen Plan, wie ich mein Verhalten verändere oder was ich am Hund vielleicht anders machen könnte, damit dieses Verhalten sich verändert. Das heißt, dass es eine Wirkung hat und dann kann ich mich ausprobieren. Und dann kann ich natürlich solche Dinge auch als stellvertretende Konflikte wunderbar nutzen. Es ist eine super tolle Plattform für stellvertretende Konflikte. Das heißt, ich kann dadurch sehr, sehr viele Punkte finden, die ich nutzen kann als stellvertretende Konflikte. Und ja, das ist unter anderem.
Dann nochmal Hinweis, Folge Stellvertreterkonflikte.
Genau.
Gut. Hast du noch was zu dem Thema zu sagen, was noch in die Folge reingehört, aber wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Mir ist wichtig, an dem Thema keine Übung darin zu sehen. Das ist vielleicht auch die größte Schwierigkeit an der ganzen Geschichte und Spaß daran zu finden, neue Dinge am Hund entdecken zu können. Das wären für mich die wichtigsten Punkte, ohne einen Auftrag unbedingt erfüllen zu müssen und eine Leichtigkeit auch wieder reinzubekommen. Und das ist echt häufig das, worüber ich stolper, dass Menschen ganz häufig gefangen sind in Übungen oder nach der Übung suchen, die ihnen Sicherheit gibt. Und davon möchte ich eigentlich ganz gerne ein Stück weit befreien, wieder in schöne Dinge zu verfallen, auch wenn wir häufig darüber sprechen, zu sagen, grenz dich mal von deinem Hund ab und mach eigene Dinge. Das ist alles schön und gut und das unterstütze ich total und nutze das auch sehr, sehr häufig. Aber während ich eigene Dinge tue, könnte ich auch etwas mitbekommen. Und das eben bewusst an- und auszuschalten, genauso wie es wichtig ist, zu lernen, auszuschalten, nicht über den Hund nachzudenken. Es gibt ganz häufig KundInnen, die das super machen mit dem Abgrenzen, wirklich großartig. Ich merke aber, dass sie während dem Abgrenzen so angestrengt sind und so permanent über den Hund nachdenken und überlegen, was macht er denn jetzt als nächstes? Was könnte er denn jetzt haben? Habe ich das Wasser frisch aufgefüllt? Vielleicht muss er auch raus. Wann war denn das letzte Mal, dass wir draußen waren? Das heißt, der Hund ist gar nicht im Raum oder ist nicht im Blickfeld. Und die Menschen denken permanent drüber nach, ob Bedürfnisse gedeckt worden sind, sorgen sich und umsorgen den Hund. Und dadurch bin ich mir sicher, dass es auch das eine Wirkung auf den Hund hat und der Hund so etwas mitbekommt. Und wenn ich dann in der Folge eben rausgehe, so wie wir das Beispiel vorhin hatten, und der Hund darf dann mit mir spazieren gehen, weil ich ja jetzt irgendwie 6 Stunden mit ihm im Büro gesessen habe und er hatte nicht so einen schönen Tag, spielt schlechtes Gewissen mit eine Rolle. Und da eine Leichtigkeit zu finden, zu sagen, ja, ich grenze mich auf der einen Seite ab, ich lasse meinen Gedanken freien Lauf, ich benutze ganz bewusst das Beobachten, was wertfrei ist und interpretationsfrei. Ich kann das aber anschalten und auch wieder ausschalten. Und auch davon darf man Pausen machen. Und das bewusst zu nutzen, diese Fähigkeiten, die wir Menschen da auch haben, das wäre ein totales Herzensthema von mir, weil ich einfach im Verlauf der Jahre gemerkt habe, wie unfassbar wichtig das ist, mit diesen Fähigkeiten arbeiten zu können, weil auch im Verlauf der Arbeit die Leute in der Lage sind, irgendwann selber Veränderungen festzustellen, ohne dass wir als Hundetrainer sie darauf hinweisen müssen, sondern sie bekommen ein Talent, zu merken, krass, hier hat sich was verändert und ich könnte das annehmen, mich drüber freuen. Ich könnte aber auch sagen, ach, der kleine Prinz krabbelt wieder auf den Thron. Sie kriegen es von selber mit, ohne dass wir es ihnen erklären müssen, ohne dass wir sagen müssen, übrigens hast du mitgekriegt, dass er wieder ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist. Ach ja, wieso denn? Ja, weil das und das Verhalten am Tag liegt. Sondern sie kriegen es immer leichter selber mit und haben durch Training, was wir ihnen anbieten, die Situation oder die Möglichkeit, viel schneller auf Trainingsschritte wieder zurückzugreifen, die schon mal etabliert worden sind, wo vielleicht es ein bisschen, ja, ist nicht mehr so ganz drauf geachtet worden, weil es klappt ja alles ganz gut. Und dann eben selber auf Lösungen zu kommen und selber auf Veränderungen zu kommen. Und das ist eigentlich mein Hauptwunsch und mein größtes Interesse in diesem Hundetraining, dass die Leute in eine Selbstständigkeit kommen und etwas bemerken können, ohne dass wir ihnen die Nase praktisch drauf zeigen müssen. Das finde ich immer so schade. Ich möchte gern, dass die Leute das selber hinkriegen. Und klar, haben sie Fragen und brauchen noch mal ein Gespräch, dann ist das völlig okay. Aber ja, sie schaffen es meistens echt selber. Und das freut mich immer am allermeisten.
Ich habe doch noch eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir sehr viel über die kleinen Dinge gesprochen. Aber ich will noch mal hören, was ist denn die große Wirkung? Also wenn ich jetzt mich in die HundehalterInnen-Perspektive oder in die KundInnen-Perspektive versetze und ich habe einen Hund, der an der Leine pöbelt oder Aggressionsverhalten zeigt, ich habe einen Hund, der flüchtet, weil er Umweltunsicherheiten hat, oder ich habe einen Hund, der jagen geht, gibt es da jetzt eine große Wirkung? Hört es jetzt auf oder wie spielt es zusammen?
Aufhören tut es nicht. Es ist aber eine unerlässliche Wirkung, was meine innere Haltung zum Hund anbelangt. Und die innere Haltung zum Thema, ob das jetzt was auch immer für ein Thema ist, Aggressionsverhalten, Angstverhalten, Jagdverhalten, vielleicht nicht ganz so, aber diese ganzen sozialen Themen, da hat es wirklich eine große Wirkung, weil die Technik alleine ist es nicht. Das haben wir schon oft gehört. Die Technik ist einfach nur der Zusatz und eine Möglichkeit, Verhalten zu verändern, habe ich aber nicht die passende innere Haltung dazu, wird auch die Technik nicht gut funktionieren oder wird die Technik nicht nachhaltig sein. Und die große Wirkung ist ganz häufig da, wie bei dem Beispiel eben von dem Pärchen, was ich genannt habe, dass sie eine super Technik drauf hatten. Orientierung war tipptopp, also Orientierung mit Leine war top, ohne Leine war top, mit Ablenkung. Rückruf war richtig gut, aber immer nur, wenn die in einem Übungsmodus waren. Wir machen jetzt eine Übung, Rückruf. Und wir machen jetzt Orientierung an der Leine. Diese Kleinigkeit der Veränderung zu sagen, atme, laufe in unserem Tempo, schwätz mit uns weiter, hat so viel ausgemacht, weil der Hund sofort wieder in alte Verhaltensstrukturen gefallen ist und gesagt hat, oh, dann habe ich wieder Möglichkeiten, da brauche ich gar nicht orientiert sein. Und dann hatte ich die Möglichkeit, nochmal zu erklären, doch, du musst orientiert sein, auch wenn ich mich unterhalte, auch wenn ich schlender und nicht den das Übungslaufen habe, so will ich es jetzt mal nennen. Und dann tun sich auf der einen Seite wieder Möglichkeiten auf, doch das Training noch mehr zu unterstützen, weil nämlich das als Ablenkung genutzt werden kann. Es ist tatsächlich in Anführungszeichen eine Ablenkung, dass der Mensch aus dem Übungsmodus rausfällt und der Hund macht wieder Fehler. Da muss ich nicht niemanden von außen organisieren und keine anderen Hunde und Futter und bewegende Mechanismen. Das ist alles schon erledigt, sondern es ist einfach nur, der Mensch macht eigene Dinge und trotzdem erwarte ich eine gewisse Orientierung von dir. Und das ist schon eine große Wirkung letztendlich, weil dadurch der Übertrag ins echte Leben viel leichter fällt. Das heißt nicht, dass dadurch Techniken wegbleiben können oder dass wir uns Techniken ersparen und dass wir einen strukturierten Aufbau und einen Trainingsplan vernachlässigen können. Es ist aber eine wundervolle Zutat, um das Ganze wirklich zu unterstützen und um die Leute in eine Selbstständigkeit zu kriegen. Das ist für mich die sehr, 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 sehr große Wirkung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr kleine Dinge beobachtet habt und große Wirkungen erfahren habt oder auch erstmal nur, wenn ihr kleine Dinge beobachtet habt. Was ihr aus der Folge mitgenommen habt, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt uns da gerne auf Instagram zum Beispiel. Vielen Dank, dass du heute wieder im Podcast zu Gast warst, Katinka.
Sehr gerne, liebe Jona. Ich wünsche dir einen super schönen Abend. Und euch allen da draußen natürlich auch.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema kleine Veränderungen, die eine große Wirkung haben können. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich immer mal wieder auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und wenn ihr jetzt mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und an dieser Stelle noch, wenn ihr Canis-Studentin seid und bald Prüfung habt, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg, eine richtig schöne Prüfungszeit. Ich bin mir sicher, ihr werdet das alle ganz toll machen und vielleicht sehen wir uns ja. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!